Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit dem Treffpunkt und am Anfang gerade mal ein Rätsel. Was ist das, kann man sich fragen. Ist das irgendein Karton, den man verreist? Oder was könnte es sonst noch sein? Oder ist es ein Klebstreifen, den man wegreist? Also wenn es das alles nicht ist, was ist es denn? Ich gebe Ihnen eine kleine Hilfe. Man kann es immer wieder brauchen. Es hat mit der Natur zu tun. Es hat mit Natur pur zu tun. Mit Biologie und Technik. Also was ist das für ein Geräusch? 0848 440 222. Und Sie wissen das Thema von der heutigen Sendung. Und es gibt erst noch ein DAB-Radio zu gewinnen im Wert von 250 Franken. Was ist das für ein Geräusch gewesen, das Sie hier gehört haben? Ich gebe es Ihnen doch gerade nochmal. Voilà, da ist es. Der Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühne.
Thank you. Das ist
Tirus 1 mit dem Treffpunkt, um 12 Minuten über 9 mit einem Treffpunkt, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wo es hingeht, außer die, die genau zugelassen haben. Aber das können wir nachholen. Ich habe gefragt, was ist das für ein Geräusch? Gut, das ist jetzt noch nicht so einfach zum Verraten. Es geht nicht um das Geräusch selber, sondern um das, was dahinter steckt. Aber herausgefunden hat das schon mal ein Hörer. Das ist der Claudio Wick aus St. Gallen. Guten Morgen, Herr Wick.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Wick, ich habe Ihnen das Geräusch vorgespielt, habe ein bisschen Hilfe gegeben, es hat mit Natur zu tun. Was ist es denn?
Das ist ein Klettenband.
Ein Klettband, ein Klettverschluss.
Klettverschluss, genau.
Und können Sie sich vorstellen, um was es jetzt heute geht in der Sendung, Treffpunkt?
Ja, ich denke, könnte mit der Biologie zu tun haben. Ich komme ja, glaube ich, aus dort raus, wo ja Pflanzen sich ineinander verketten, glaube ich.
Das ist schon mal richtig. Das ist der Schweizer Ingenieur Georges de Mestal Schiens, der das 1951 entdeckt hat. Die Legende sagt, er sei mit dem Hund spazieren und er hätte im Fell immer so Pflanzenböller gehabt, hat das unter dem Mikroskop angeschaut und festgestellt, es hat Hörgli und Öse und darum hebt das Ganze. 1959 patentiert worden. Er selber hat es dann, glaube ich, verkauft. Mittlerweile ist es ein führendes Unternehmen in den USA, das über 300 Millionen Dollar umsetzt. Also gut, das ist das Geschäft mit der Natur. Bionik, sagt Ihnen das Wort etwas?
Sagt mir nichts, nein.
Möchten Sie gerne wissen, was das ist?
Gern.
Also Natur quasi wäre das zum einen. Mhm. Das hätten wir, jetzt haben wir drei Fachleute da. Herr Wick, ich gratuliere Ihnen, Sie haben den DAB gewonnen, zum ersten, das dürfen Sie auch noch haben. 250 Franken ist der Wert, ein Radio, wo Sie unser Programm können empfangen und Ihres 4 News. Schicken wir Ihnen zu.
Wunderbar.
Also, Sie freuen sich auf die Sendung und wollen wissen, was das ist, Bionik. Darf ich unsere Gäste begrüßen. Das ist zum einen der Severin Zimmermann, ist Ingenieur von der ETH Zürich. Er sagt uns mal kurz, was er unter Bionik versteht.
Für mich sind das vor allem Beobachtungen in der Natur, die die Inspiration für die heutige Technik liefern.
Also zum Beispiel wie der Klettverschluss.
Zum Beispiel der Klettverschluss,
genau. Der Severin Zimmermann, Ingenieur der ETH Zürich, die baut einen Computer und ich sage es jetzt ganz plakativ, in der Zukunft brauchen wir keine Atomkraftwerke mehr, wir haben Energie aus dem Computer. Er erzählt uns mehr dazu. Dann der Professor Dr. Friedmund Malik, er ist Professor für komplexe Systeme, Leiter und Gründer vom Managementzentrum St. Gallen. Guten Morgen, Herr Malik.
Guten Morgen.
Herr Malik, was ist für Sie Bionik?
Bionik ist das Lernen von der Natur und das Übertragen der natürlichen Lösungen auf unsere Organisationen in der Gesellschaft, Wirtschaft, öffentliches Leben und so weiter.
Also das heisst zum Beispiel, Sie sind der, der künftige Management auswechselt und neu einschätzt?
Also Managementsystem, und die tun wir nachbilden, das Nervensystem, das in der Natur, wo die Evolution entwickelt hat, ja.
Wieso hat man das bis jetzt noch nicht gemacht?
Ja, da hat es eine lange Vorlaufgeschichte. Das ist, Bionik ist Anfang 60er Jahre aufgekommen und das ist ein sehr wichtiges Forschungsgebiet, aber auch ein komplexes. Das braucht seine Zeit und jetzt sind wir da mit vollen Lösungen, wo man jetzt gerade auch in der Krisenzeit sehr dringend braucht.
Diesen Lösungen gehen wir auf die Spur und auf den Grund. Dann haben wir da bei uns den Dr. Rolf Luchsinger. Er ist Physiker im Zentrum für die synergetische Struktur an der EMPA. Guten Morgen, Herr Luchsinger. Was ist Bionik?
Bionik ist für mich Inspiration von der Natur zum Lösen von technischen Problemen.
Also ihr sind euch fast annähernd alle drei irgendwo einig. Das heisst, Natur beobachten ist das Zentrum der ganzen Wissenschaft.
Ja, es geht nicht nur um Beobachten. Es ist natürlich auch wirklich Forschung dahinter. Es geht darum, besser zu verstehen, wie die Natur funktioniert und die Lösungen dann in technische Produkte zu übertragen.
Also der Rolf Luchsinger, er stellt Ihnen ein Produkt vor heute, das sich selber wieder repariert. Ganz wie der Natur, wenn eine Pflanze verletzt ist. Zum Beispiel könnten Sie künftig vielleicht, sagen wir, in 10, 15 Jahren mit einem Velo umfahren und wenn der ein Loch hat, fliegt sich der Pneu gerade selber. Der Treffpunkt hier auf dem Eis, wir gehen die Details auf den Grund.
Down the side.
Alles andere als Katzenmusik hat mit der Natur draussen nicht wahnsinnig viel zu tun. Und doch, Musik hat eigene Gesetze in sich und ist stimmig und je nachdem gefällt es einem oder nicht. Aber hat nichts mit dem Treffpunkt von heute zu tun. Da geht es um Bionik und doch ist die Natur ein wesentlicher Bestandteil von dem Wort Biologie und Technik, mal grob übersetzt. Severin Zimmermann, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr König.
Sie haben uns schon mal kurz das Stichwort gegeben, Bionik, was es für Sie bedeutet, das Wort, das zusammengesetzt ist, grob übersetzt. Sie sind an der ETH Zürich und haben dort einen sogenannten Aquasar mitentwickelt. Wenn ich das kurz darf, mal als Laie sagen, für mich ist es ein Computerchip, der wasserkühlt ist und die Wasserkühlung, der wird natürlich dann wärmer, das Wasser, und kann Energie abgeben und heizt damit das Einfamilienhaus.
Ja, also ganz grob kann man das sicher so beschreiben. Ein bisschen mehr im Detail ist das Aquasar-Projekt sicher eine enge Zusammenarbeit zwischen IBM Research in Rüschlikon und der ETH Zürich. Und bei Aquasar selber geht es vor allem darum, die traditionellen Kühlungen auf Basis von Luft zu ersetzen. Weil wenn man den Energieverbrauch anschaut von den heutigen Rechenzentren, dann macht das bereits 2% vom weltweiten Verbrauch aus. Und bei traditioneller Luftkühlung gehen ca. 50% allein für die Kühlung drauf.
Also man braucht rund 50% von der Energie nur, um den Computer überhaupt zu kühlen. Gut, das ist ja aber bei den privaten Geräten so, die machen ja auch die brauchen ja Lüftung zu einem gewissen Grad. Also könnte man dort schon ansetzen?
Sicher, nur sagen wir, die Wasserkühlung ist sicher effizienter, je höher der Energieverbrauch ist. Und der Energieverbrauch von einem normalen Computer kommt natürlich nicht an das eine von einem Supercomputer. Und die Energie von einem Supercomputer kann man dann nachher wirklich auch verwenden, um etwas zu heizen.
Also jetzt müssen wir uns das so vorstellen, das sind nicht einzelne Computer, sondern gesamte Racks, grosse Rechner, die da in einem Raum stehen, genau. Enormen Verbrauch haben an Kühlung, damit die Systeme überhaupt funktionieren. Und jetzt werden die Wasser gekühlt. Wie kommen wir da überhaupt auf die Idee jetzt, ich meine, gut, das liegt ja schier wie nach, aber wie kommen wir da denn drauf?
Die Wasserkühlung ist sicher viel effizienter als die Luftkühlung. Und wenn man jetzt Aquasars System an sich anschaut, dann kann man den Einfluss aus der Natur eigentlich an 3 Punkten ausmachen. Das wäre erstens sicher mal das ganze Design. Das heisst, die Kühlung basiert eigentlich auf hierarchischen Strukturen. Man fängt mit einem grossen Kanal an und geht nachher in mehrere kleine Kanäle. Das ist eigentlich ähnlich wie die Oder im menschlichen Körper, oder? Man fängt mit den grossen Odern an und dann, bis man in den Fingerspitzen ist, ist es nachher relativ kleine Odern. Durch das System ist der Druckabfall relativ gering. Und durch das braucht man relativ wenig Energie, um das Wasser wirklich durchs System zu pumpen. Und ich meine, man kann hier auch eine Analogie nochmal machen mit dem menschlichen Herz, wo bis zu 100.000 Mal pro Tag schlägt und eigentlich nur wenige Watt Energie verbraucht. Ein zweiter Punkt ist sicher das Kühlmittel selber. Wasser ist schon sehr gut. Aber wir arbeiten im Moment auch daran, an sich an Emulsionen. Das heisst, wir haben Öltropfen in Wasser, die eigentlich analog zum den menschlichen Blutzellen im Blut nachher noch eine bessere Kühlung bringen sollten. Und das Dritte sind dann auch die Oberflächen. Wenn man, sagen wir, die Innenfläche in einem Wasserkanal wasserabweisend macht, dann wird sich der ganze Reibungswiderstand verkleinern. Und eine Analogie zu dem ist sicher die Lotusblüte in der Natur, die sehr wasserabweisend ist.
Und Schmutz auch gerade mitnimmt.
Genau.
Okay. Also es sind schon 3 komplexe Begründungen, die Sie uns hier geboten haben. Man liest ja immer in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt Natur nehmen, dass der berühmte Tukanvogel könnte eine Rolle spielen. Es ist der mit dem langen Schnabel, dem farbigen Schnabel. Was hat es mit dem...
Der Vogel an sich kann leider nicht schwitzen durch sein Gefieder. Das heisst, seine ganze Temperaturkontrolle muss er durch einen Schnabel machen. Und der Tukan hat ja auch gute Kühlung gefunden. Sein Schnabel ist sehr gut durchblutet. Und durch das kann er nachher seine Körpertemperatur kontrollieren. Das heisst, wirklich, man kann Wasserkühlung brauchen, um Temperaturen zu kontrollieren.
Also der sitzt auf seinem Ast, hat einen riesen Schnabel vor sich. Der ist relativ leicht konstruiert, geht also nicht vorne runter. Das Blut zirkuliert dadurch, die Luft kühlt ab und so, verstickt oder verändert der Vogel eben wegen dem.
Durch das hat er keinen Hitzestau,
Gut, beim Vogel leuchtet mir das noch ein. Das ist ja kein mechanisches Gerät, ein Organismus. Jetzt aber ein Computer, der Wasser kühlt wird. Ich meine, ein Computer, das ist eine Maschine, der rostet wahrscheinlich. Was macht er denn da?
Also, das Wasser ist natürlich nicht in direktem Kontakt mit dem Computer. Meine, wir haben die ganze Verrohrung und Kühler sind auf Kupferbasis und sind in sich abgeschlossen. Also das Wasser wird nie den Computer berühren. Und durch das, dass der Druckabfall im System gering gehalten wird, ist auch die Sicherheit relativ gross. Das heisst, das Risiko von einem Loch ist relativ klein. Das heisst, das Ganze ist sicher gestaltet.
Gut, das sind ganz kleine, feine Kanäle. Momentan haben wir ja eine Vorstellung von einem Computer, der riesig ist. Zukunft zielt in ein anderes Ort. Über das erzählen wir später noch. Weil man könnte sich ja vorstellen, dass die Computer immer kleiner werden. Und dann kann man die immer noch Wasser kühlen, ganz kurz.
Genau, man muss sogar, weil je kleiner das der Computer wird, desto auf der kleineren Fläche wird die gleiche Energie freigesetzt. Das heisst, die kleinere Fläche wird viel heißer. Und wenn die Fläche jetzt noch viel kleiner wird als die heutige Generation, dann wird die Luftkühlung gar nicht mehr länger. Das heisst, man muss auf Wasserkühlung umsetzen.
Zukunft sieht nach Wasser aus. Was man daraus kann lernen aus der Natur, das ist eine Möglichkeit, die Beobachtung. Sie sagen es selber, die Natur beobachten. Wie kann man denn das in komplexen gesellschaftlichen Systemen? Das werden wir als nächstes anschauen. Dann Treffpunkt auf dem Eis. Jetzt bin mir ein Bioniker im wahrsten Sinne des Wortes. Ich behaupte es jetzt einfach einmal. Das ist der Professor Fredmund Malik, zuständig für komplexe Systeme als Professor. Guten Morgen, Herr Malik.
Guten Morgen.
Herr Malik, ich sage zuständig für Bionik im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sie ja die Natur so beobachtet und daraus System ableitet, können Sie überhaupt noch in die Natur gehen, ohne etwas anzuschauen?
Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Alpinist, immer noch in höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs, Winter und Sommer. Und selbstverständlich schaue ich die Natur dort an. Was funktioniert und was funktioniert allenfalls nicht. Und wenn wir eben sehen, wie gut das die Natur im Großen und Ganzen funktioniert, ist das fast wie ein Wunder nach wie vor.
Redet Natur mit Ihnen, Herr Malik?
Ja, im übertragenen Sinn kann man das sagen, ja. Über die ganzen Sinnesorgane, man verbringt viel zu viel Zeit im Büro. Und wenn man dann wieder draußen ist und wieder lernt schmücken und schauen und hören und fühlen, dann sieht man, das sind zwei verschiedene Welten und es braucht beide.
Wir haben vorne ein Beispiel von Herrn Zimmermann von der ETH Zürich mit dem wassergekühlten Chip in Zukunft. Wir gehen weitere Details noch holen. Wenn Sie jetzt so ein Beispiel hören, macht es bei Ihnen Klick? Ja, logisch, das ist Natur. Wieso machen wir das nicht schon lange?
Ja, man macht es natürlich schon lange, aber man, also die Menschheit hat sehr von der Natur, wir stammen ja schließlich aus der Natur und sind Teil davon, von der Evolution, aber man hat das lange Zeit pragmatisch, intuitiv, gefühlsmässig gemacht. Heute haben wir eine solide Wissenschaft auf dem Gebiet. Es ist aber weit, weit mehr als die Inspiration. Und das hindert uns auch, schützt uns davor, platte Analogien zu übertragen. Also wenn es zum Beispiel jetzt heisst, ja, was könnte ein Manager von einem Leu lehren? Da sage ich nicht so wahnsinnig viel, denn es hat ja einen Grund, warum er weiterentwickelt ist als ein Leu.
Jetzt sind wir schon mit in Ihrem Fachgebiet, das ist Management. Dort setzen Sie an. Warum denn gerade beim Management und nicht bei der Gesellschaft im Kleinen, sagen wir bei der Familie oder im Verband von einer Arbeitsgemeinschaft?
Also in der Familie funktioniert es im Grossen Ganzen ohnehin sehr natürlich, plus minus, gibt natürlich heute die Patch-Families und alles Mögliche, da gehört dazu, aber auch im kleinen Team funktioniert es, aber dort, wo wir zu den wirklich grossen Systemen kommen, das sind also grosse Wirtschaftsorganisationen, öffentliche Organisationen, das Gesundheitswesen, eine grosse Universität beispielsweise, aber natürlich auch der ganze Regierungsapparat mit der Verwaltung und so weiter, dort lohnt es sich einmal nachzuschauen, wie wäre es denn, wenn wir von der Natur würden lernen. Also, was könnten wir besser verstehen und zusätzliche Lösungen anbieten, wenn wir einmal davon ausgünktet, schauen das Unternehmen an wie einen lebenden Organismus und eben nicht einfach nur wie eine Geldmaschine.
Sie sagen in einem Satz, den ich gefunden habe, Ihnen zitiert, ich zitiere, die Raupe muss sterben, weil ein Schmetterling geboren werden will. Das ist ja ein Prozess, der sich in bestimmten Rhythmen wiederholt. Also sind wir jetzt an einem Punkt, wo wieder mal ein Schmetterling soll kommen?
Ja, das ist ja so. Das ist mein Verständnis von dieser Krise. Die ist weit, weit mehr als nur gerade eine Finanzkrise. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber wir stehen in dem, was ich die grosse Transformation 21 bezeichne, das ist eine ganz tiefgreifende gesellschaftliche Umstrukturierung. Und wir würden in wenigen Jahren, das ist die voll im Gang und lässt sich auch gar nicht mehr bremsen, die Regierungen sollten helfen, dass das noch schneller geht und sanfter geht. Und eben nicht mit Kollapskrisen. Und da würden wir in weiten Zügen eine neue Gesellschaft haben, mit neuen Strukturen, neuen Denkweisen. Übrigens sieht man das heute schon im Umgang beispielsweise mit Jugendlichen mit ihren Smartphones, neue Wertvorstellungen aufkommen und ein ganz neues Funktionieren.
In der Natur gibt es kein Telefon untereinander, aber Kommunikation läuft trotzdem dort. Aber wenn man die Natur als Vorbild nimmt oder als Beobachtungselement oder als Vorbild, ja, ich glaube, Vorbild darf man schon sagen, Natur hat ja auch Katastrophen, hat immense Fälle, wo man muss sagen, ja, die Natur ist ja brutal. Was kann man denn lernen von der Natur?
Warum? Ja, so brutal ist die Natur gar nicht, weil nämlich Kooperation noch viel wichtiger ist in der Natur als Konkurrenz. Da gibt's natürlich auch. Aber sie hat hochintelligente Formen entwickelt, wie man miteinander auskommt, wie man umeinander herumkommt, wie man zusammenarbeitet, wie der eine vom anderen kann sich helfen lassen, wie man gegenseitig kann profitieren. Die Natur ist ein Laboratorium, wo jetzt etwa 4 Milliarden Jahre nach dem Stand von der Forschung im Betrieb ist und bis heute jedenfalls noch nicht pleite gemacht hat. Natürlich gibt es den einen oder anderen Betriebsunfall, aber zum Beispiel hat man gelernt, dass ein Waldbrand eben nicht eine Katastrophe ist, sondern es ist die Erneuerung des Lebens auf eine Art und Weise, wo uns Menschen nicht so ohne weiteres verständlich ist. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das eine ganz hervorragende Lösung, um eben eine noch schönere, noch bessere, widerstandsfähigere Vegetation rauszubringen. Und so übertragen wir das auf Gesellschaft. Aber ohne Naturkatastrophe.
Umgesetzt auf das Management, also es gibt einen Brand in der Etage und nachher haben wir Platz für Neues.
Das wäre jetzt aber die platte Übertragung. Oder? Das funktioniert so in gewissen Teilen von der Natur. Übrigens lernt man natürlich auch, wie die Natur der Krisen wieder übersteht. Nein, man möchte Lösungen, und die haben wir auch, die sind zum Teil revolutionierend, dass es aber ohne Krisen geht. Ich lasse mir nicht einreden, dass unser Wirtschaftssystem, wie das manche Ökonomen sagen, immer und immer wieder Mühen regelmässig kollabieren. Ich glaube, man könnte gescheiter sein und auf das wollen wir hinschaffen.
Wir wollen so ein Beispiel hören. Sie haben ja gesagt, der Leu kann unmöglich Vorbild sein für einen Manager. Was ist es denn? Gehen wir später darauf ein, Zug?
Malik, ja, ist das für Sie okay? Damit wir aber nicht die Plattenübertragungen machen.
Manchmal braucht es ein bisschen plakative Bemerkungen. Also wenn es nicht der Leu ist, ist es vielleicht das Krokodil?
Nein, zum Beispiel die Frage, wie tut sich die Natur spezialisieren und wie tut sie ihre ökologischen Nischen auf auffinden und auffüllen. Und das sind hervorragende Strategien für Unternehmungen, die zum Teil zu Weltmarktführern würden auf diesem Gebiet. Also in einem sehr positiven Sinn, die natürliche Prinzip können nutzen.
Herr Malik gibt uns Auskunft über so ein Beispiel da am Treffpunkt auf dem Eis.
Siempre seremos sinceros, recuerdo bien que lo hablamos. ¿Cómo explicarte mi amor? Porque guardé el secreto. Ay, ay, ay. Porque rompí aquel pacto. Para poder olvidarla necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella. Que nada me recordara, amor, a ella. Si hubiera sido sincero, la hubiera presentido, humedeciendo tus ojos, provocándote a celos, ay, 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 arañando tu insomnio. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella. Que nada me recordará y amor a ella. Si hubiera sido sincero, compréndelo mi amor. La habría visto en tus labios, en tus palabras heridas. Ay, ay, ay. Palabra de perdón. Para poder olvidarla necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella. Que nada me recordara y amor a ella. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara y amor a ella.
Now we're up to talking different.
Spannend auf dieser Seite, 18 Minuten vor 10 Uhr, auch zu einem Thema, das scheinbar abstrakt tönt, Bionik. Aber wenn man die Natur als Vorbild nimmt oder die Natur gut beobachtet, macht man erstaunliche Beobachtungen und könnte sagen, ja, eigentlich kenne ich ja schon vieles, was funktioniert. Das gibt es in der Natur schon, oder? Man hat es nach der Natur empfunden. Es gibt verschiedene Gebiete von der Bionik. Es gibt Technik, wo man kann Bionik einsetzen, Natur als Vorbild nehmen oder als Inspiration im Management. Auf das kommen wir später noch zurück. Da wollen wir ganz konkret wissen, wie denn das geht mit der Natur und im Management, nach was für Prinzipien dass das funktioniert. Wir können als Beispiel Architektur nehmen. Und für das haben wir zu Gast jetzt per Telefon Peter Hagen. Sie ist Kunsthistorikerin, Architekturkritikerin und lehrt Stadtentwicklung, Zentrumsleiterin Urbanen Gartenbau an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist der Titel und jetzt Person. Guten Morgen, Frau Hagen.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Frau Hagen, was hat Architektur mit Bionik zu tun? Wo kann Architektur Bionik Natur einsetzen?
Also Architekten haben sich eigentlich schon immer für ihre Formfindung an Konstruktionsweisen oder an der Natur, sagen wir mal, inspirieren lassen. Jetzt kann man das einmal auf der ästhetischen Ebene sehen, aber auch auf der konstruktiven Ebene.
Können wir doch schnell das Beispiel für die ästhetische Ebene fragen?
Also um zu sagen, schon Vitruv hat sich an der Natur orientiert. Er hat die Natur angeschaut, hat Proportionsverhältnisse sich angeschaut, hat das in seinen Architekturtheorien schon als römischer Architekturtheoretiker auf die Architektur übertragen. Oder wenn wir ein modernes Beispiel nehmen wollen, Calatrava, der Muscheln angeschaut hat, der Knochen angeschaut hat, in unzähligen Weisen gezeichnet hat und das dann ästhetisch übertragen hat auf seine Architektur. Wir sehen das am Stadelhofen, am Bahnhof Stadelhofen.
Es gibt verschiedene Projekte von Calatrava, der in der Schweiz als Architekt, glaube ich, auch studiert hat und ein eigenes Büro hat und weltweit jetzt Konstruktionen macht. Also bei ihm sagen sie, dass sie eher ästhetischer Art nachempfunden als optischer Reiz. Und die andere Konstruktion, hätten das nichts damit zu tun, wenn er so Lichtbauweisen macht oder weniger blockartig baut, dass es dann auch eine bessere Konstruktion wäre?
Das ist sicher richtig, aber ich glaube, im Vorfeld seiner Interessen liegt doch eher die Ästhetik.
Ästhetik, also im Vordergrund beim Calatrava. Da gehen wir mal zu denen, die konstruieren. Sie haben das ja angedeutet. Man muss unterscheiden zwischen Ästhetik und Konstruktion. Wo hat denn Bionik in der Konstruktion und Architektur Platz?
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Entwicklung einer Gebäudehülle nehmen, haben ja schon in den 90er Jahren vor allen Dingen, haben sich viele Architekten damit auseinandergesetzt, voran Mike Davis von Richard Rogers, dem englischen bekannten Architekten, und haben Prinzipien der Natur, also die Haut, untersucht und das versucht zu übertragen auf neue Gebäudehüllen. Und alles, was wir heute sehen an Hochhäusern mit diesen zweischaligen Gebäudehüllen, das sind alles konstruktive Überlegungen, die nach dem Vorbild der Natur sich entwickelt haben.
Also müssten die Architekten vermehrt mit Biologen zusammenarbeiten?
Das wäre sicherlich interessant, ist auch schon passiert. Also wenn Sie das Beispiel nehmen, Thomas Herzog, der deutsche Architekt, er hatte sogar mal überlegt, ob er nicht Biologie studieren sollte, oder der Architekt Frei Otto, der das Dach in München entworfen hat für das Olympiastadion.
Also wie eine Spinne fast dort.
Richtig, genau. Also das wären jetzt so Übertragungen der Konstruktionsweisen der Natur auf die Architektur. Also die Natur arbeitet ja immer mit möglichst nach Nützlichkeitsprinzipien und möglichst wenig Material verwenden für die beste Wirkung. Und sowas auf die Architektur zu übertragen, hat Architekten natürlich sehr interessiert. Oder wir könnten den Polarbär nehmen. Der Polarbär mit seiner schwarzen Haut und seinen Haaren, die innen hohl sind, wenn jetzt die Sonne scheint, dann stellen sich die Haare auf, sie reflektieren den Hohlraum auch das Licht auf die schwarze Haut und da wird jetzt Energie gespeichert. Solche Prinzipien haben Architekten fasziniert und haben sich überlegt, ja, wie kann denn eine moderne Wand oder auch eine Glasfassade, wie kann sie denn Wärme speichern oder wie könnte sie Wärme abgeben oder wie kann sie im Austausch stehen mit der Umwelt? Und das sind natürlich spannende Ansätze. Also es ist sozusagen, also Klaus Daniels hat das die atmende Fassade genannt. Klaus Daniels ist ein bekannter deutscher Ingenieur.
Es kommt natürlich auch noch Fassade mit der speziellen Scheibe, wo man nicht mehr reinigen muss, wo sich selber reinigt.
Wäre auch denkbar, also dass die Fassade eben nicht mehr nur Wetterschutz ist, sondern zu einer polyvalenten, also einem polyvalenten Wand wird, einer Wand, die mehrere Aufgaben übernehmen kann. Und da kann durchaus auch Selbstreinigung ein Aspekt sein.
Jetzt verhaken, wenn man so baut mit der Natur nach Vorbild oder Inspiration von der Natur, dann müssen wir eigentlich auch sagen, ja gut, dann werden wir immer umweltfreundlicher im Bau. Ist die Architektur schon so weit?
Also es gibt Tendenzen in der Architektur. Es gibt sicherlich ein breites Spektrum von Architekten, die sich mit Umweltfragen beschäftigen. Und wenn wir heute an die 2000-Watt-Gesellschaft denken, an solche Vorgaben von der Stadt Zürich beispielsweise, da werden Architekten nicht umhin kommen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber für viele, denke ich, steht nach wie vor die Formsuche, die Formfindung, die Formensprache im Vordergrund. Das ist auch eine ureigene Aufgabe der Architektur.
Die Ästhetik immer noch im Vordergrund, aber wahrscheinlich kommt man nicht herum. Zum Schluss, Frau Hagen, geben Sie die Bionik in der Architektur eine Chance?
Entschuldigung, darf
ich noch? Geben Sie der Bionik in der Natur künftig eine Chance, in der Architektur, sage ich, eine Chance?
Ich denke, Architekten werden immer sich an der Natur orientieren und das wird auch nie abreißen und wird weiter so gehen.
Ich bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, Peter Hagen.
Ja, jedenfalls.
Das ist Peter Hagen gewesen, da im Treffpunkt Architektur und dem Aspekt Bionik. Da könnte man ja sagen, wie ein Haus konstruiert ist, so dass es möglichst fest in der Landschaft steht und bei entsprechendem Wind entsprechend nachgibt. Das hat ja vielleicht auch mit der Natur zu tun. Der heisst der Treffpunkt.
Detroit City, I dreamed about them cotton fields and home.
I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City, from the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day I make the calls, and by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Somebody help me. I wanna go home. Yeah, I wanna go home.
Tom Jones, von Natur aus eine schöne Stimme, Detroit City, da am Treffpunkt auf dem Eis. Bionik ist unser Thema, Natur, Biologie, Technik zusammengeführt, der Natur abschauen, beobachten. Machen wir doch kurz einen historischen quasi Riss von der Bionik. Bei uns ist der Rolf Luchsinger, er ist Physiker. Herr Luchsinger, guten Morgen.
Guten Morgen,
Herr Kiene. Luchsinger, wenn ich jetzt Ihnen sage, Da Vinci ist der Pionier von der Bionik, stimmt denn das so? Kann man das so lokalisieren an Personen?
Man kann sicher ein Stück weit lokalisieren als Personen, aber ich würde sagen, Bionik ist schlussendlich so alt wie die Menschheit, weil das Abschauen, das Stellen von Ideen ist eigentlich eine Grundeigenschaft von uns Menschen.
Stellen ist eine Grundeigenschaft oder vielleicht halt eben, wie Sie ja würden sagen, sich inspirieren lassen davon. Aber trotzdem macht man es ja an Personen fest. Was sind denn so Marksteine in der Bionik?
Ich denke, einer der frühesten war sicher der Leonardo da Vinci, der vor rund 500 Jahren auch Vögel beobachtet hat und aus diesen Beobachtungen aus den Flugapparat konstruiert hat. Aber es geht dann weiter. Zum Beispiel 1851 der Kristallpalast für die Weltausstellung in London ist der Sir Joseph Paxton ist eben von der Seerose, von einer Riesenseerose, von dem Blatt, wo sehr verästelte Struktur hat, inspiriert gewesen und hat das Glashaus, wo damals revolutionär war, können bauen.
Hat man denn dort schon von Bionik geredet?
Nein, der Begriff Bionik ist eigentlich noch nicht sehr alt. Er ist 1960 von einem Amerikaner, Steele heisst er, geprägt worden.
Der Begriff ist also ein Oberbegriff für das Verfahren, für das Zusammenführen von verschiedenen Disziplinen. Kann man das so beschreiben?
Er ist der Begriff, der eben eigentlich erklärt, man will von der Natur lernen, um Probleme weitgehend technische Probleme zu lösen.
Warum hat es denn so lange gebraucht, bis man so einen Begriff auch mit Leben erfüllt und entsprechenden Aktivitäten? Sie sagen, klar, man wissen, dass, man hat immer schon der Natur abgeschaut. Warum hat es denn so lange gebraucht, bis man das so direkt sagt?
Ja, ich denke, es ist einfach vorgemacht worden, ohne dem Sinn gross zu überlegen, was man macht. Und es ist sicher auch erst dann, jetzt in den letzten Jahrzehnten hat man das viel bewusster machen und viel systematischer und wissenschaftlicher.
Das ist vielleicht auch ein Zeichen in die Zukunft, dass du das man einen Namen gibt, vielleicht mehr geschaffen wird in dieser Richtung. Könnte das so deutet sein?
Ja, das ist sicher so, aha, dass heute sehr viele Länder, vor allem USA und Deutschland, sehr aktiv ist im Bereich Bionik.
Schweiz lehnt sie aus, warum?
Schweiz hat auch ein paar Gruppen, die daran arbeiten, aber wir haben einfach nie die Möglichkeiten, auch von Forschungsgelderseite her, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland momentan, da grosse Projekte starten.
Ich höre eine ganz leichte, sanfte Kritik an der Politik von der nicht Wirtschaftsförderung, sondern Schulförderung?
Kritik, es wäre natürlich ein Wunsch, dass wir da auch im Bereich Bionik in der Schweiz viel aktiver könnte werden.
Müsste man einfach mehr Geld bereitstellen natürlich und entsprechende Anreize schaffen. Funktioniert es dann in der Schweiz auch nur so, dass es entsprechende finanzielle Anreize da sind? Dann fängt man auch von Forschen. Ist nicht der Zwang da nötig genug?
Ja, schlussendlich braucht auch die Forschung immer Geld. Und das hilft zumindest sehr, wenn finanzielle Mittel da sind, Forschung in eine Richtung zu fördern und zu verstärken.
Gehen wir noch mal schnell ganz kurz zurück zum Leonardo da Vinci. Also er hat das erforscht, hat Vögel beobachtet, hat es nicht geschafft, weil es auch technisch nicht möglich war. In dem vorletzten Jahrhundert ist es dann ja so weit gekommen, dann glaube ich, ist der Lilienthal eine wichtige Figur in Sachen Fliegen. Hat er dann auch Bionik betrieben?
Ja, der Herr Lilienthal war auch beseelt vom Traum, fliegen zu können. Und hat dann als erstes auch so Flugapparat gebaut und hat gemerkt, dass er diesen Maschinen nicht fliegen kann. Und dann hat er gesagt, so geht es nicht. Und hat angefangen, eben den Vogelflug zu studieren. Und hat sicher 10 Jahre lang genau untersucht, wie Vögel fliegen, vor allem ein Storch. Und hat dann 1889 ein Buch geschrieben, der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst.
Ist heute noch Standardwerk?
Es ist heute ein Standardwerk. Es ist heute noch sehr ein lesbares Werk. Und hat eigentlich zuerst anhand von diesen Studien an den Vögeln dann gelernt, wie er eigentlich die Flügel muss bauen, damit sie fliegen.
Und warum haben Sie jetzt in der EMPA Material entwickelt, das sich selber repariert?
Ja, der Hintergrund für das ist, dass wir eigentlich leichte Tragstrukturen entwickeln, sogenannte tensierte Tragstrukturen, und dort eben das Problem haben, was ist, wenn die Luft ausgeht.
Was ist, wenn die Luft ausgeht? Dann muss man es flicken, sagt man so schön. Wie man das macht, das erfahren wir in der nächsten Stunde hier am Treffpunkt auf dem Eis. Designer machen's, Architekten machen's, Ingenieur machen's und Forscher für komplexe Systeme und Professoren von diesem Bereich. Sie forschen alle und benutzen die Natur, schauen der Natur zu und machen Entwicklungen daraus. Das ist Bionik, der Treffpunkt auf dem Eis. Zum Beispiel Sonar oder Echolot oder Propeller oder Spritze oder Schwimmflossen und so weiter und so fort. Die Natur zeigt uns, wie es könnte gehen. Wir machen etwas daraus. Was ist Bionik? Wie funktioniert sie? Der Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühne.
vita. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in vela, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio. Sempre attenta al lupo,
attenti al lupo, attenti al lupo.
Ihr seid der Treffpunkt am 7 Minuten über 10. Immer wieder fällt das Wort Natur, weil man in die Natur geht, Bäume beobachtet, Wachstum der Bäume, wie sie stabil dastehen, am Wind trotzen. Das ist uns ein gutes Gefühl. Wir sind auch fasziniert vom Bau von einer Pflanze, wie sie Blätter entwickelt, wie es Wasser abtropft. Das alles ist nachvollziehbar, wenn man dann sagt, also man könnte das ja umsetzen in der technischen Welt und daraus Materialien machen, oberflächig oder Solarzellen, wie jetzt gerade Michael Grätzer, der eine Solarzelle entwickelt hat, die auf der Photovoltaik beruht und einen enormen Wirkungsgrad hat und dafür mit 1 Million Franken ausgezeichnet worden ist für die quasi Erforschung oder Erfindung. Jetzt haben wir aber bei uns einen Mann, das ist der Professor Fredmund Malik, Professor für komplexe Systeme. Herr Malik, wenn Sie sagen, Bionik kann man auch im Management anwenden, dann müssen wir das ja konkret ausdeutschen. Bei der Natur, bei der Wissenschaft, kann man das erklären. Ein Klettverschluss hat ein Vorbild in der Natur, Pflanzen, die sich da verkettet. Wie kann denn das funktionieren im Management?
Also wir gehen in die Richtung von der Frage, wie funktioniert eigentlich ein lebender Organismus? Und vor allen Dingen, wie reguliert sich der selber und wie tut sich der selber organisieren? Weil die Kunst des Lebens besteht unter anderem darin, immer wieder neu, explosiv steigende Komplexität zu bewältigen und sich aber weiterzuentwickeln. Dynamischer Wandel auch. Der Change, wie man heute immer wieder sagt, das zu bewältigen. Beispielsweise auch Frühwarnung zu betreiben. Wenn ein Reh, anderes Tier, eine Antilope, irgendeine Gefahr wittert und die Antennen sind ja ständig ausgefahren, dann geht's natürlich sehr viel schneller in die Flucht beispielsweise, als unsere Unternehmungen können die Krise vermeiden. Und dort haben wir Übertragungsmöglichkeiten. Die Finanzkrise wäre völlig überflüssig gewesen. Man hätte die sehr früh können erkennen. Und es ist eigentlich ein Fehler, nicht auf die natürlichen Systemeigenschaften zu schauen, sondern zu glauben, das sind so Geldmaschinen. Natürlich braucht es auch Gewinn, das ist klar. Wenn wir den Effizienzgrad von natürlichen Organismen anschauen und dann übertragen auf den möglichen Effizienzgrad von Unternehmungen, dann haben wir unglaubliche Reserven und die würden in der nächsten Zeit mit Sicherheit genutzt. Wir können zum Beispiel entscheiden, Konsensfindung, Problemlösungsprozess um bis zum 100-fachen beschleunigen, 100-fach in Worten, das verstanden wird, bis zum 100-fachen verstärken, beschleunigen. Wir können das kleine Team, wo man ja weiss, dass es gut funktioniert, mit bionischen Grundsätzen um das 80-fache verstärken in seiner Effizienz. Das ist Intelligenzverstärkung, wie es in der Natur entstanden ist.
Gut, jetzt sind wir im Jahr 2010. Sie reden jetzt hier quasi von einer Vision. Sie haben aber schon, glaube 2001 gewarnt oder davor gewarnt, dass die Systeme, so wie sie jetzt sind, nicht können weiter funktionieren. Wachstum einfach um jeden Preis funktioniert dann auch nicht. Irgendwann kollabiert das System. Das hat sich ja auch gezeigt. Sie sind insofern ein Prophet. Was braucht es denn, um die Leute zu überzeugen, dass so Organismen, die man in der Natur offenbar sieht, ich nehme an, einen Ameisenhaufen zum Beispiel, kann man denn das festmachen an etwas? Ich will nicht platt die Tüte bringen, aber das Bild dafür, wo kann man denn das anschauen? Sie sagen die Antennen von einer Gazelle, okay, die sind draussen, aber was noch?
Also man kann es zum Beispiel ganz einfach lehren. Schulkind von 12 bis 17. Wir machen mit einem computergestützten Spiel das Lernen im Umgang mit Vernetzung, mit vernetzten Systemen. Das ist das Land, wo in einem Computer nachgebaut ist. Und da haben im letzten Jahr 120.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland an einem Wettbewerb teilgenommen, wer kann besser ein komplexes Land regieren. Und Sieger sind dann im deutschen Parlament ausgezeichnet worden. Und wir haben es gerade letzte Woche bei uns gehabt, 40 junge Leute, die das alles gelernt haben. In wenigen Wochen ist das möglich, aber mit ganz neuen Mitteln. Und dann muss man nicht mehr auf Ameisenhäufen und so weiter zurückgreifen. Von dort kommen wir viele Inspirationen über. Aber man kann natürlich das nicht direkt vergleichen, sondern man muss auf Prinzip vom Funktionieren zurückgehen. Und das wenden wir heute in 4 entscheidenden Schwerpunkte an, wo also Durchbrüche erzielt würden. Ergebnis, wo regelmäßig unsere Kunden als, die einen reden von Wunder und die anderen reden von Revolution und so weiter. Das ist längst aus dem Versuchsstadium raus. Hat natürlich seine Zeit gebraucht. Wir haben fast 300 Experten auf dem Gebiet in St. Gallen und dürften an der Weltspitze mitwirken oder sogar dort stehen. Wir haben über 500 praktische Anwendungen und nicht ein einziger ist daneben gegangen, sondern wir haben 95% Zufriedenheit bei diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Nehmen wir doch ein konkretes Beispiel, wo jemand, der an der Spitze ist, quasi der Leiter vom, jetzt sage ich es halt nochmal, Sie entschuldigen mich, vom Ameisenhaufen, die innere Organisation, die funktioniert, wo man nicht einmal so genau anschauen kann. Hierarchie, nehmen wir als Beispiel Hierarchie. Zuoberst oben ist der Hai. Der, der das Unternehmen leitet, der, der die Vision hat vom Unternehmen, der, der sagt, wo es lang geht, der, der entlädt und einstellt. Der Chef, der absolute Chef. Ist das eine Figur, die man heute neu bedenken muss?
Ja, wobei das sogar in der Wirtschaft bereits der Fall ist. Also das wird in der Öffentlichkeit natürlich häufig so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber die guten Manager, die wirklich auch diesen Sachen nachgehen und sie fragen, wie muss das Unternehmen für die Zukunft funktionieren, denn die herkömmlichen Managementformen und Instrumente, da sehen wir immer mehr fast täglich, dass die jetzt überholt sind. Die haben das gute Dienst geleistet bis daher. Und jetzt müssen wir etwas Neues an die Stelle tun. Die wissen, dass das nicht so einfach ist. Und dass da oben eine befehlte Unternehmung ist viel zu komplex. Wir müssen die Intelligenz rausbringen, bis in die Kapillaren raus. Das heisst, ab Front raus, in die Verkaufsorganisationen. Wir gehen heute so weit, dass wir sagen, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin tut sich selber zu managen, sich selber zu organisieren. Aber die Kunst ist, das tun wir auch im Privatleben auch, aber die Kunst ist, dass das wieder als Einheit funktioniert, sodass wir von einem ganzheitlichen, funktionierenden Unternehmen können reden.
Also nicht einzelne Abteilungen für sich funktionieren, sondern sie funktionieren für das Gesamtunternehmen als System.
Es ist aber beides, oder? So wie das Herz für sich muss funktionieren und Leber und Nieren, aber sie muss auch so funktionieren, dass sie einen Beitrag leistet zur Lebensfähigkeit und zum Überleben vom Organismus. Und das ist die Kunst, aber heute kann man das eben machen, dass zum Beispiel Wirtschaftsunternehmungen nicht gegen die Gesellschaft operieren und wirtschaften, sondern sich als Element von einer funktionierenden Gesellschaft verstehen und dazu auch einen Beitrag leisten. Dazu spielt beispielsweise die Frage, was läuft dezentral und was läuft zentral und wie muss das miteinander zusammenspielen? Das ist nicht entweder oder, sondern in der Natur ist das immer sowohl als auch und das können wir heute aber übertragen. Oder die optimale Vernetzung. In der Wirtschaft reden wir von der Matrix-Organisation. Das ist jetzt ein letzter Versuch gewesen, alte Denkweisen zu übertragen. Heute gehen wir weit über das raus. Wir haben mehrere Bionic-Kongresse gemacht, wo man gesehen hat, welche neuen Formen es gibt. Wir arbeiten mit einem sogenannten Modell lebensfähiger Systeme, das buchstäblich im Organismus abgeschaut ist und nach bestimmten Prinzip, da kommt die Wissenschaft eben rein, übertragen wird.
Jetzt, je grösser das Unternehmen, desto gefährdeter.
Ja, nach den alten Managementweisen haben Sie recht, aber mit den neuen können wir natürlich noch viel mehr Grösse bewältigen. Das geht in erster Linie um die Organisationsformen, es geht um Kommunikationssystem. Wir können heute mehrere hundert Personen so verknüpfen in einer optimalen Form, dass die mehrere hundert Köpfe schaffen, wie einen einzigen Kopf, mit dieser inneren Einheit. Und damit kommen wir in 3,5 Tagen, das wirkt, geht wirklich fast als Wunder, wie unsere Anwender sagen, in 3,5 Tagen können wir einen Kulturaufbruch erzeugen, komplette Kulturveränderung. Die Leute arbeiten zusammen, die erzielen den Maximalkonsens mit ihrem Wissen. Das Wissen wird optimal vernetzt. Das ist hierarchiefreie Kommunikation. Aber natürlich nicht unbedingt demokratisch. Das heisst, da kann nicht jeder einfach sagen, was er will, sondern er tut sein Wissen einträgen, hierarchiefrei. Und dann kommen wir zu diesen maximal konsensierten Lösungen. Und das wird auch zu einer ganz neuen Wiederbelebung vom Funktionieren von der Demokratie führen. Weil wenn wir schauen, in der Schweiz geht es ja relativ gut noch, aber wenn wir im Ausland schauen, EU und Koalitionsverhandlungen und Italien und Deutschland und wir, Frankreich und so weiter, dann dauert das einfach viel zu lang, bis man zu guten Entscheiden kommt. Und meistens sind es ziemlich minimal, ist ein Minimalkompromiss statt eben ein Maximallösung.
Vielleicht spielt dort das Machtbewusstsein eine größere Rolle als wirklich das, was fürs Wohl ist von der Allgemeinheit.
Ja, das hängt aber eben auch zusammen mit Kommunikation. Je nachdem, wie man die Leute wie sie verknüpft und vernetzt sind, spielt die Macht dann plötzlich keine Rolle mehr, sondern man sieht, wir kommen gemeinsam eben weiter, als wie jeder Einzelne, wenn er auf sein Gebiet oder auf seine Machtposition dort pochen.
Wenn ich nochmal zum Beispiel Natur nehme, zum Schluss von dem Break sozusagen, in der Natur heisst doch immer, der Stärker gewinnt und das ist der Wichtigste.
Nein, das ist aber nicht so. Das ist eine primitive Auffassung, die nicht einmal vom Darwin so vertreten wird, sondern es gewinnt der Klügere, der Schnellere, der Intelligentere vor allen Dingen. Der, der zum Beispiel eine Gefahr schneller wittert und sich darauf vorbereitet hat. So Unternehmungen gibt's, die haben wunderbar die Krise bewältigt. Und es hat solche gegeben, die gemeint haben, ja, so etwas ist überhaupt nie mehr möglich, da müssen wir uns nicht darum kümmern, die gemeint haben, das Wachstum ist ewig gesichert. Die sind einem Irrtum unterlegen. Das Wachstum geht schon weiter, aber nicht auf dem gleichen Pfad. Oder die Natur wächst entlang von einem neuen Pfad. Sie haben es schon erwähnt, so wie die Raupen ist gewachsen, bis dann der Schmetterling rauskommt. Und das ist die Metamorphose, wie man ja sagt, eine komplette Strukturveränderung. Der Schmetterling ist ja schon angelegt in der Raupen rein und der will jetzt raus. Und zu dem Zweck muss dann eben das Wachstum für der Raupen kommt an ein Ende, damit der Schmetterling kann weiterwachsen.
Also ein Einblick ins Funktionieren von Systemen, die in der Natur stattfindet, von sich selber funktionieren, nicht darüber redet, beobachtet und umgesetzt das in der Welt vom Geschäft, von einer Unternehmensführung. Das ist der Fred Mundmali gewesen. Wir kommen garantiert nochmal auf weitere Aspekte zurück, da am Treffpunkt auf dem Eis als nächstes. Wenn wir jetzt wissen, wieso dass sich etwas selber kann reparieren, das gibt es tatsächlich. Machen Sie doch einmal ein Loch in Ihrem Pneu, damit Sie einen neuen Pneu haben. Aber es gibt Möglichkeiten, um das zu entwickeln. Das im Treffpunkt auf dem Eis.
Mehr gerade durch dich möchte ich hören. Bist so weit weg, auch viel zu lang schon. Hat er probiert, dir zu telefonieren. Will dich vermissen, einfach so. Einfach so. Du nimmst gerade ab und sagst, könntest schwören. Hättest schon mit Teichzeit schön mitzuhören. Hättest schon im Plan gehabt, das zu probieren. Oh, doch du Teicht willst mich nicht stören. Ist es an dem Punkt gewesen? Ich weiss es nicht. Ich hab grad gewusst, jetzt könnte es richtig sein. Und doch geht's nicht. Wir sind alle rastlos auf der Suche nach dem Gefühl, was einem fast verschreist und doch so glücklich macht, mal es dafür riskiert und verliert. Wir sind alle gleich auf dieser Lebensreise. Trübt auch manchmal Angst und wenn das Ziel fast nie erreichst, kein Wahl, dass du gehst. Hat er gern gesagt, dass ich dich liebe und ich dich brauche so wie nie. Und dass ich gern will, bei dir bleibe, immer und ewig bei dir sein. Gerade an dem Punkt weiss ich, ist besser so. Bei mir sind alle noch oder von Liebe. Rastlos auf der Suche nach dem Gefühl, was einem fast verschreist und doch so glücklich macht. Mal aus der Verriss gibt und verliert.
Dir sei's, der Treffpunkt, die Natur macht's vor und Menschen humpeln hinterher, weil sie vielleicht zu der Natur ausgefallen sind. Aber es gibt ja Bionik. Bionik, das ist das Thema heute im Treffpunkt, Zusammenwirken von Biologie und Technik. Zum einen die Natur als Vorbild nehmen, die Natur beobachten, sich inspirieren lassen. Einer, der das macht, das ist der Rolf Luchsinger. Er ist Physiker, arbeitet im Zentrum für synergetische Strukturen an der EMPA. Kurz, synergetische Strukturen an der EMPA, können wir das kurz klären, Herr Luchsinger?
Ja, Synergien sind ja bekanntlich Effekte, die zusammenwirken, wo 1 plus 1 eben nicht nur 2 gibt, sondern 3, 4 oder noch mehr.
Einfach abstrakt, möglichst abstrakt.
Ja, möglichst effizient.
Effizient, so machen Sie das mit Ihrer Entwicklung an der EMPA. Sie haben einen Stoff entwickelt, der sich selber repariert. Können Sie uns das genauer erklären? Gut, eine Pflanze wird verletzt, sie heilt von selber. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Ja, unser Hauptthema sind neue Lichtbeitragsstrukturen, die eine Verbindung von einem aufblasbaren Körper mit Stangen und Kabel sind. Das sind die sogenannten Tensility-Strukturen. Und dort ist das Problem halt, was ist, wenn es ein Loch gibt und die Luft rausgeht.
Wo kann man das verwenden? Zum Transport von Lasten zum Beispiel?
Tensility ist schon in Dächern und Brücken eingesetzt worden. Also in Montreux steht zum Beispiel ein Parkhaus mit so einem Tensility-Dach gerade neben dem Bahnhof.
Das ist das Motor der Fall. Das Dach hebt, funktioniert wunderbar. Und was ist denn der Vorteil daran, weil es so leicht und Materialien sind oder weil es dann eben so Festigkeiten hat und nicht schnell kaputt geht?
Der Vorteil von Tensority ist sicher, es ist eine sehr leichte Tragstruktur. Man kann es auch sehr einfach und schnell aufbauen, sehr kompakt transportieren und auch je nachdem wieder sehr einfach zusammenbauen.
Wenn ich das jetzt so höre, sind das zwei Entwicklungen, die dahinter stehen. Zum einen eben die Materialien, die kaputt gehen, die Luft rauslassen und dann sich selber reparieren, und zum anderen Konstruktion.
Aus dieser Tensority-Thematik aus ist dann die Frage gestanden, was ist eben, wenn es ein Loch gibt. Das ist immer, wenn wir mit Leuten über die mit Bauherren über die Struktur geredet haben, ist immer die Frage, ja, was machen wir wenn? Und wir haben da sicher Mechanismen, also technisch gesehen ist das kein Problem, aber eigentlich die raffinierteste Lösung wäre sicher, wenn sich das Loch von allein würde heilen, so wie das die Natur eben macht.
Wie haben Sie jetzt das gemacht? Sind Sie Natur rausgegangen, wach, wie Sie sind, grosse Augen, staunend und sehen, das geht ja so, da kommt eine Zelle, tut sich im Vordergrund schieben, macht das Loch zu, mache ich jetzt auch.
Nein, so einfach ist es nicht. Wir sind zu den Spezialisten gegangen. Wir sind schlussendlich zu einem Pflanzenbiolog gegangen, zum Professor Speck in Deutschland, wo eben so Heilmechanismen bei Pflanzen schon untersucht hat und im Detail studiert hat, was macht die Pflanze, wenn sie verletzt wird. Und zusammen mit dem haben wir das Thema dann angeschaut und haben gemerkt, diese Heilmechanismen haben eigentlich zwei Komponenten. Der erste schnelle Prozess ist eigentlich im Wesentlichen ein physikalischer Prozess, wo eben Zellen in die Verletzung hineingedruckt worden sind oder werden von dieser Pflanze. Und genau den physikalischen Aspekt versuchen wir jetzt technisch umzusetzen.
Ich sage, Sie versuchen das, ist also noch ein Laborstudium. Was heisst Laborstudium? Was müssen Sie noch weitermachen? Funktioniert es noch nicht hundertprozentig? Können Sie noch nicht gross genug in Löcher flicken? Oder wie sieht denn die Problematik aus?
Ja, im Labor funktioniert das eigentlich schon sehr gut, dass wir dann einen Schaum auf die Membranen applizieren, den wir dann speziell behandeln müssen. Und wenn wir jetzt im Labor mit Nägel Löcher in die Membran reinstossen, können wir eigentlich das Loch dann nicht 100% verschliessen, aber ich sage jetzt 99,9%. Und das läuft eigentlich sehr gut. Jetzt ist es immer noch Labor, weil es natürlich noch gewisse Probleme gibt. Eins ist zum Beispiel, dass wir noch nach wie vor eine grosse Streuung haben. Das heisst, es funktioniert 10-mal sehr gut und einmal eben nur gut. Und das ist zum Beispiel das Problem, das wir noch besser in den Griff bekommen, bevor wir ein Produkt daraus machen können.
Wenn Sie das, den Prozess von 10 zu 1 nochmal erläutern wollen, wie kann man denn den optimieren? Was können Sie denn jetzt noch machen? Andere Materialien suchen?
Ja, es geht sicher darum, wir müssen den Prozess als solches noch besser verstehen. Was passiert eigentlich in diesem Heilmechanismus rein? Und wenn wir das besser verstehen, dann hoffen wir natürlich auch, die richtigen Hinweise zu kriegen, wie wir das lösen können.
Wenn ich jetzt nochmal das einfache Beispiel nehme von einem Pneu, Velopneu, und sage, ich fahre über einen Nagel, Pneu kaputt, Loch drin, könnte man das in Zukunft so anschauen? Das wären Varianten, Anwendungsmöglichkeiten, die da drin liegen?
In erster Linie denken wir mehr jetzt an, sagen wir, Schlauchboot oder Luftmatratze, weil das im Druckbereich näher in dem System ist, wo wir eben mit Tensority haben. Aber als Weiterentwicklung könnten sicher auch Reifen, Velo, Auto, Motorrad in Frage kommen.
Jetzt haben wir da, Sie sagen, das Schlauchboot, wenn es dort ein Loch gibt, das muss ja ziemlich schnell gehen, bis das zugeht. Ich stelle mir vor, das macht pfft und schon ist es zu.
Ja, genau, so macht es. Also wenn Sie die Beschichtung nicht drauf haben, dann macht es pfft. Und wenn Sie das drauf haben, macht es pfft.
Wunderbar.
Und ist zu.
Natur zeigt es uns und uns geht die Luft nicht aus im Treffpunkt. Der weitere Aspekt von der Bionik da im Treffpunkt auf dem Eis.
Those finer ones I spent with you.
Das ist Ihr Eis mit dem Treffpunkt.
Feeling loud.
Deres Eis mit dem Treffpunkt Bionik ist unser Thema, das Zusammenwirken von Biologie, Natur, Technik und der Resultat daraus, wie zum Beispiel ein Material, das sich selber repariert, wenn es dann verletzt ist, das in möglichst hohem Tempo. Wir haben das vorher anschaulich gehört, es macht nicht pfff, sondern pfff. Und so ist es. Es hat sich selber gefliegt. Bionik, das ist der Oberbegriff vom Ganzen. Wir lernen aber immer in dieser Sendung auch wieder, dass es eigentlich wie Abgrenzungen gibt zwischen der Natur imitieren oder der Natur quasi als Inspirationsquelle zu nehmen. Ich frage meine drei Gäste, der Severin Zimmermann, er ist Ingenieur, der Rolf Luchsinger, Physiker, und der Fredmund Malik, er ist Professor für komplexe Systeme. Kann man jetzt Bionik klar abgrenzen? Herr Malik, ist Bionik klar definierte Wissenschaft?
Das kann man, wenn man Wert darauf legt, aber ich schaue das gar nicht als das Entscheidende an. Sondern entscheidend ist, dass Disziplinen zusammenwachsen, dass man voneinander lernt und dass man auf einer übergeordneten Ebene die gemeinsamen Prinzip vom Funktionieren oder Konstruieren oder was immer es im Einzelnen ist, dass man die herausfindet. Und dort kommt eben auch der wissenschaftliche Aspekt rein, dass man nicht einfach so von Plattenanalogien redet, das haben wir ja schon besprochen. Und in dem Sinn entsteht aus dieser Bionik sicherlich, das ist schon der Fall, in Deutschland aber schon erwähnt worden, entsteht ein eigenes Fach. Ich würde aber lieber vor dem Wort Disziplin warnen, weil dann haben wir schon wieder das Kästchen-Denken, nur mit Bezug auf einen anderen Gegenstand. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig.
Sie sind ja zwischen zwei Wissenschaftler, Ingenieur und Physiker, fühlen Sie sich da wohl in der Mitte? Oder ja, ist das genau symbolisch?
Ich meine, das ist ja meine Wissenschaft auch, wo man von denen lernen, wo man muss zusammenarbeiten in einer Unternehmung, muss ja alles zusammenarbeiten. Also die Unternehmung ist ja der Ort, wo man das muss zusammenbringen, Technologien, der Mensch, Psychologie, die Wirtschaftlichkeit, das Geld und all das. Also da sind wir im Zentrum von dem Ort, wo man das alles muss anwenden, aber wissenschaftlich fundiert, da fühle ich mich sehr wohl und kann sehr viel lernen.
Bionik muss man ja verkaufen können, darum vielleicht auch der Begriff. Severin Zimmermann, sind Sie jetzt ein Bioniker?
Nein, ich würde sagen, ich bin kein Bioniker, aber ich arbeite sicher auch an einem Projekt, das aus der Natur inspiriert worden ist.
Und das ist eben der wasserkühlte Chip, der genau. In Zukunft nicht mehr kleiner wird und vielleicht eben so viel Energie abgibt, dass man kann gewisse Nutzer davon ziehen kann.
Aber es gibt natürlich viele Motivationen für so ein Projekt. Eben zum einen der energiepolitische Aspekt. Und nachher entwickelt man etwas und man lässt sich einfach inspirieren. Und viel ist manchmal auch unterbewusst. Von dem her
was
kann man sich
Sie
nicht
mit
sagen.
Unterbewusst?
Dass
Ihnen etwas einfach so im Traum quasi wie in den Sinn kommt und Sie machen das und nachher stellen Sie fest, aha, das ist Natur.
Nein, aber dass man das Produkt an sich entwickelt und nachher sieht in der Natur, es gibt sicher etwas Ähnliches und es hat funktioniert. Mhm. Und vielleicht hat man im Unterbewusstsein das bereits gedacht gehabt. Aber es muss nicht immer direkt eine Beobachtung sein, ja, jetzt kann ich es übernehmen, sondern man schaut zuerst mal entwickeln und schaut nachher, kann es funktionieren. Und wenn es funktioniert, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, das in der Natur zu beobachten.
Herr Luchsinger, Sie sind der Vertreter von der reinen Lehre.
Ich würde mich da nicht so outen. Ich bin eigentlich eher pragmatisch. Ich sage, wenn es hilft, dann ist es gut.
Wenn es hilft, ist es gut, aber es hilft vielleicht mehr, wenn man es benamst und wenn man es entwicklungsfähig macht, im Sinne von, dass man es an einem Management kann verkaufen kann. Dann müssten Sie sagen, Sie sind ein Bioniker.
Es ist sicher wichtig, dass wenn wir nach aussen auftreten wollen, müssen wir sagen, was wir machen und es braucht auch einen Namen dazu.
Gibt es eine Charlatanerie in der Bionik?
Ja, was heisst Charlatanerie? Es gibt sicher Sachen, die, ich würde sagen, sind ein bisschen einfach gestrickt und Sachen, die sehr gut gemacht sind.
Wir schauen das im letzten Teil an. Was ist einfach gestrickt? Was ist einfach vielleicht der reine Damm-Damm und Werbeeffekt? Das als nächstes und letztes am Treffpunkt auf Mais.
Uphill climb, I'm gonna meet a lot of resistance. It takes every ounce of strength we've got if we're gonna go the distance. We can get discouraged and lose our courage, worrying about the daily grind. But life's a journey, we need to hurry. It's one day at a time. One foot in front of the other. Take one step and then
take another. Keep on walking, we're headed in the right direction. Putting one foot in front of the other, little by little gets a whole lot further. Hitting our stride, one foot in front of the other. What's down the road we can't say, and the road behind don't matter, but every mile along the way is just another mile together. I'm concerned about the twists and turns, we're taking it nice and slow. Safe and sound, covering ground, steady as she goes. One foot in front of the other, take one step and then take another. Just keep on walking, we're heading in the right direction. Putting one foot in front of the other, little by little gets a whole lot further. Hitting our stride, one foot in front of the other. Hey, boy. Step and then take another, just a walking and a talking and a moving in the same direction. Just putting one foot in front of the other, little by little gets a whole lot further. Hitting our stride, one foot in front of the other. Just a hitting our stride, one foot in front of the other.
Dir sei der Treffpunkt ganz nah bei der Natur. Wir haben Menschen da, die die Natur gerne haben, beobachtet und sich inspirieren lassen. So Oberbegriff vom Ganzen, das nennen wir Bionik, mit all seinen Formen, ob der Natur abgeschaut, ob sich von der Natur inspiriert lässt. Aber hat Bionik eine Zukunft? Immerhin sagt man jetzt so, als, ich sage es nochmal, obwohl es nicht gern gehört, der Professor Malik, Disziplin, das ist schon wieder ein Kästchen, es tut schon dazu, ist doch relativ jung, sagen wir so rund 50 Jahre. Herr Malik, ist es die Disziplin schon erwachsen genug, damit sie in die Welt raus kann?
Also, ich bin der Meinung, dass wir kurz vor dem oder mitten im Durchbruch hineinstehen. Das kommt jetzt aus allen Poren, aus vielen Wissenschaften, ob das Gehirnforschung ist, ob das Materialforschung ist oder wie in unserem Fall eben neue Organisations- und Kommunikationsstrukturen. Die Welt braucht das. Die Welt ist so komplex geworden, dass andere Problemlösungsverfahren einfach nicht mehr oder immer weniger funktionieren. Und die wachsamen und vorausschauenden Führungskräfte der Wirtschaft, Unternehmer, aber auch Politiker, gibt ja nicht alles natürlich, spielt sich in der Öffentlichkeit ab. Die sehen das, die spüren das, die Wähler spüren das, es muss sich etwas ändern. Es ist nicht so einfach zu sagen, was und wie, aber Bionik ist eine der hoffnungsträchtigsten Disziplinen, greift der Begriff schon aus. Kein Problem.
Jetzt hat ein berühmter Psychologe, der C.G. Jung, mal gesagt, der Heiri ist der Lebensträger. Also dort fängt die Änderung an. Sie sagen, man müsse sich ändern, die Gesellschaft müsse sich ändern. Also müsste man doch jetzt irgendwie den Einzelnen erreichen, damit sich etwas ändern würde. Man muss es ja einsehen. Wie machen wir denn das?
Also da haben Sie völlig recht und da muss das Schulsystem noch ein bisschen darüber nachdenken, wie man das macht. Wir haben aber, ich habe es schon erwähnt, das mit computerspielerischen Mitteln gemacht. Das begeistert die jungen Leute in einer Art und Weise. Die sind ja dort daheim. Ein altes Lehrbuch, das ist nicht mehr ihre Welt. Aber ein Computergame, wo es natürlich perfekt sind, besser als die Lehrer. Und das haben wir in Deutschland, wie gesagt, jetzt schon mehrfach durchgeführt. Das letzte Jahr mit 120'000 Schülerinnen und Schülern. Andere Nationen sind fortschrittlicher da. In der Schweiz stoßen wir auf Zweifel, geht das und so weiter. In Holland wird's gemacht, in Österreich wird's gemacht. Wir gehen jetzt auf China, wir haben eine chinesische Version. Und dort reden wir dann nicht von 120'000 Kindern in dem Alter, bevor sie die Universitäten dann gehen, oder? Sondern dort reden wir dann von 120 Millionen. Und da sind Chinesen sehr, sehr fortschrittlich und prüfen das. Und das sind die, man muss neue Mittel anwenden, um neue Gedanken in die Welt zu bringen.
Das ist ja das, was der Severin Zimmer macht, der Ingenieur, der Zimmermann als Bionik, nicht Fachmann, sondern als einer, der Bionik nutzt. Sehen Sie für Ihre Disziplin, jetzt haben wir das Wort, ich tue es weg, sehen Sie für den Bereich Forschung eine Chance, dass Sie übergreifend eben immer mehr mit der Natur sich inspirieren lassen? Ist das eine Zukunft?
Sicher, es ist eine von der Hauptsachen, die man machen muss, weil praktisch alle Sachen, die man jetzt entwickeln muss, haben sicher irgendwie welchen Ursprung in der Natur. Und weil man hat bereits gesehen, es funktioniert.
Es funktioniert, aber man müsste ja Visionen haben, Entwicklungen vielleicht voraussehen können, man müsste innovativ sein. Haben Sie so viel Kraft und Power als Einzelne oder bräuchten Sie da Systemhilfe?
Unterstützung ist natürlich nie fehl am Platz. Und ich würde sagen, in der Schweiz sind wir da in einer sehr guten Position, weil wir haben grosse Unternehmen, die Forschungsabteilungen haben, wie zum Beispiel jetzt IBM Research, aber auch natürlich die ETH und die EPFL. Also jetzt sehr grosse Institute.
Jetzt haben wir den DEMPA, den Herr Luchsinger, der Rolf Luchsinger, der sagt, ja, eigentlich könnte man schon ein bisschen mehr Geld brauchen, um diese Formen weiterzuentwickeln. Also mehr Forschung zu betreiben. Ist zu wenig Geld um, für dass man das Bionik kann vorantreiben, Herr Luchsinger?
Ja, es gibt einfach keine konkreten Gefäße, wo man kann jetzt in der Schweiz Bionik-Projekt fördern lassen. Also Geld als solches ist grundsätzlich schon, aber nicht primär für die Bionikforschung. Und ein Problem ist sicher, dass das immer etwas sehr Interdisziplinäres ist und all die Töpfe sind einfach immer kategorisiert. Also so ist es entweder Physik oder Biologie, aber zusammen passt irgendwie nicht.
Das ist ja gerade das, was Sie schmerzt, Herr Malik, oder? Dass einzelne Töpfe rum sind und man denkt schon gar nicht gesamtheitlich. Also könnte man auch das Universitätswesen revolutionieren nach Ihrem System?
Das wird auch der Fall sein, aber es geht dort vielleicht noch ein bisschen länger, aber auch dort gibt es Fortschritte und wie gesagt, man redet auch von einer Revolution des Bildungswesens, in dem, was ich vorher angetönt habe, mit der Ecopolisiade, wie das heisst. Auch die Integrationsmethode. Unsere Leitidee lautet, dass die Organisationen für die Gesellschaft in allen Segmenten doppelt so gut funktionieren in Zukunft, weil der Bedarf da ist. Problemstellungen da sind, Herausforderungen, aber sie haben zudem nur noch halb so viel Geld. Und wenn man in die Natur schaut, dann geht das mit der Hälfte, mit einem Zehntel von Energie funktionieren die Organismen um ein Vielfaches besser als unsere eigenen Organisationen.
Aber vielleicht funktioniert es dort so, weil die keinen Lohn bekommen?
Ja, sie haben natürlich schon einen Lohn, sie haben nämlich einen Energieumsatz, sie brauchen Energie, das könnte man da mit dem Geld unter Umständen vergleichen. Wir sind so weit gegangen, dass wir eben gesagt haben, was sich da in den Universitäten abspielt. Oft im kleinen Kämmerli und auch hier und da ein bisschen einsam und ein bisschen unterschätzt, das müssen wir im Top-Management bekannt machen, weil dort wird ein Budget gemacht, das müssen die Leute in der Industrie, in der Wirtschaft wissen, die können Mittel umsteuern von bisherigen Technologien in neue Technologien. Das nennt man innovieren.
Sie sind ja ein Mann, der schon seit vielen Jahren unterwegs ist mit dem. Sie haben auch ein Zentrum gegründet für Bionik. Funktioniert das Zentrum immer noch?
Ja, selbstverständlich. Das funktioniert alltag besser. Das ist die Stiftung für Bionik, die wir genau aus dem Grund gemacht haben. Und auch 3 Kongressen auf dem Gebiet bisher. Vom 2007 ist der erste gewesen, um das eben der Wirtschaft dort bekannt zu machen, wo Budget gesprochen werden und Kredite. Und das wird übrigens für die Wirtschaft enorm aufgenommen. Ist jetzt vielleicht nicht opportun, Namen zu nennen, und wollen da keine Werbung machen, aber das Interesse ist da. Also, die Fortschrittlichkeit ist schon da in der Wirtschaft.
Sie sind ein Mahner. Sie haben schon früher gemahnt, dass das so nicht weitergehen kann. Jetzt sind Sie wieder widerrufen, einsam in der Wüste. brauchen sie da manchmal auch Kraft und so quasi Geduld, um zu sagen, ja, zum Glück haben wir da zwei junge Wissenschaftler neben uns.
Das
nicht, dass sie so alt wären.
Das freut mich wahnsinnig, dass es eben eine junge Generation gibt, die sich von bisherigen Lösungen nicht hindern, neue Wege zu gehen, und das muss man fördern. Und da könnten die Universitäten meines Erachtens als Institutionen noch mehr machen. Wir gehen die Wege, die ich gesagt habe, bereits mit den jüngeren Leuten, dann haben sie ganzheitlich denken, schon bevor sie an die Universität kommen. Mahner und Rufer, ja, das hat es natürlich immer gebraucht. Es hat 60 Jahre gebraucht, bis der Einstein an den Universitäten voll akzeptiert war. Ich tue mich nicht in die Kategorie einreihen, aber man muss Geduld haben, man muss Kraft haben. Die hole ich mir bei Skitouren und beim Bergsteigen.
Da gibt es immer noch das Prinzip von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja schon uralt, ist ja nicht
eingehalten. Ja, und bei Diskussionen eben mit jüngeren Forschern, die enorm kreativ sind. Und das gibt sehr viel Optimismus.
Herr Zimmermann, macht Ihnen das Mut, wenn ein Wirtschaftsfachmann so etwas sagt?
Absolut, weil vor allem an der Universität, in den Laboratorien, haben wir viele Sachen, wo bereits das Prinzip bewiesen worden ist. Aber bevor man so ein Prinzip wirklich in die Wirtschaft übertragen kann, braucht es natürlich viel Budget, viel Geld. Man muss irgendeinen vertrauenswürdigen Partner haben, der hinter einem steht. Und nur durch das kann man nachher einen Prototyp wirklich umsetzen und nachher für die Industrie arbeiten lassen.
Herr Luchsinger? Darf ich an dieser Stelle noch etwas sagen? Es braucht Geld, einverstanden, aber es braucht noch viel wichtiger, die Information an die wichtigen Leute. Mhm. Solange die Entscheider nicht wissen, dass es das alles gibt, oder, würden die kein Geld verfügbar machen.
Und dann wären wir vielleicht mit dieser Sendung gar nicht so schlecht.
Diese Sendung kommt hervorragend im Timing, nicht wahr? Denn das gibt auch Lösungen aus der Krise raus.
Herr Luchsinger, Sie haben das auch mitverfolgt und haben gewisse Energien mitgenommen jetzt aus dem Ganzen. Es ist nicht ein Widerspruch, aber doch haben Sie jetzt auch irgendetwas quasi Neues gelernt.
Ja, Neues, also jetzt aus dem Gespräch direkt so nicht. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, eben, dass man versucht, das auf breiter Ebene auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum ich heute da bin.
Gibt es ein Beispiel noch, wo Sie sich wünschen, dass die Natur vorgibt und man könnte umsetzen in ein Projekt, kommerzielles, Herr Zimmermann?
Gerade was den Computer angeht, unser Gehirn ist der leistungsfähigste Computer, den es gibt. Und wenn man etwas Vergleichbares kann schaffen kann, ist das sicher von Vorteil für alle.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Luchsinger? Gibt es noch etwas, was Sie realisieren
möchten? Ja, Selbstheilung wirklich im vollendeten Sinn, das wäre schon das Projekt.
Herr Malik, Ihr letztes Wort in dieser Sendung heute.
Wir müssen für die Zukunft der Natur noch viel mehr erfahren, wie Kooperation funktioniert. Konkurrenzwirtschaft ist wichtig und die brauchen wir auch in Zukunft, aber sie braucht das zweite Element, der Zwilling sozusagen, das Kooperieren, und wie wir das auf eine selbstregulierende Art und Weise machen, da genügen die Vorstellungen von der Marktwirtschaft von heute nicht mehr, da muss man darüber hinausgehen. Aber unter Bewahrung der marktwirtschaftlichen Prozesse.
Ich bedanke mich bei meinen drei Gästen, Severin Zimmermann, Rolf Luchsinger und Fredmund Baling.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.